Ich freue mich sehr über eine Großmeisterin im Schach. Ich freue mich auf Josephine Heinemann. Hallo Josephine,
Hallo.
danke für deine Zeit.
Gerne, gerne. Ich freue mich, hier zu sein.
Die erste Frage, das ist sozusagen mein Eröffnungszug in unserem Gespräch. Was ist eigentlich eine Großmeisterin?
Also es gibt verschiedene Titel, die einem im Schach verliehen werden können. Das ist abhängig von ja, bestimmten Leistungen. Es ist recht kompliziert zu erklären. Ich sag mal, um weibliche Großmeisterin zu werden, braucht man eine Elo-Zahl von 2300. Das ja, entspricht bei den Frauen so circa der Top 150 der Welt, würde ich sagen. Vielleicht Top 200, sowas in dem Dreh. Und man muss in drei Turnieren Normen erspielen. Da muss man gegen starke Gegner eine bestimmte Punktzahl holen, so vereinfacht gesagt.
Gibt es da noch was drüber als Großmeisterin?
Ja, wir haben tatsächlich darüber noch zwei Titel. Es gibt, also ich bin ja weibliche Großmeisterin und darüber gibt es noch den internationalen Meister und den Großmeister. Also ja, die Titel sind für alle, aber der weibliche Großmeister ist eben nur für Frauen.
Logisch. Elo-Zahlen, auch wieder sowas. Kann man das vergleichen mit einer Tennis-Weltrangliste, wenn ich hochdotierte Turniere gewinne oder gegen Gegner gewinne, die vor mir sind, hole ich mir Weltranglistenpunkte. Ist das so ähnlich?
So ähnlich, aber nicht ganz genauso. Also die Tennis-Weltrangliste, da geht es ja wirklich um Turnierplatzierungen. Im Schach bei der Elo-Liste geht es vor allem um die Punkte, die man in einzelnen Partien holt. Und wenn man zum Beispiel gegen stärkere Gegner spielt, muss man eben weniger Punkte holen. Und es ist dann völlig egal, wo man am Ende des Turniers landet, sondern es geht nur um die Punkte gegen die jeweiligen Gegner. Aber okay, die Idee ist schon ähnlich.
Was heißt Elo?
Ja, das ist ein Name. Also der Erfinder dieser
Ah.
Elo-Zahl hieß Arpad Elo.
Ah, gut, nicht reingefallen. Ich hatte so Abkürzung für keine Ahnung was.
Nein.
Lieber weiß oder schwarz am Anfang?
Weiß.
Warum?
Weiß fängt an, also das ist schon ein kleiner Vorteil.
Weil man dann den Gegner direkt unter Druck setzen kann.
Ja, genau, also man hat einfach einen halben Zug mehr quasi, weil der Gegner ja immer erstmal reagieren muss. Das heißt, man bekommt direkt etwas Druck und ist einfach ein bisschen leichter.
Wird das ausgelost?
Ja, also erstmal für die erste Runde wird es ausgelost und normalerweise ist es danach dann so, dass man immer abwechselnd weiß und schwarz hat. Also es sollte sich schon ausgleichen.
Mein Sohn fragte das, interessante Frage, wie viele Züge im Voraus hast du im Kopf?
Das wird oft gefragt und das kann man so pauschal überhaupt nicht beantworten, weil das sehr von der Stellung abhängt. Also es gibt Stellungen, da kann ich problemlos 20 Züge im Voraus berechnen und es gibt Stellungen, da habe ich Probleme, die ersten drei Züge korrekt im Voraus zu berechnen und deshalb kann man das überhaupt nicht beantworten.
Wir bleiben mal bei dem Vergleich mit Tennis. Wenn ich weiß, ich spiele gegen den oder gegen die, kann mich darauf vorbereiten. Ich kann mir Videos angucken, stelle fest, boah, der ist in der meiner Vorhand hervorragend, in der Rückhand schwach. Wie ist das beim Schach?
Beim Schach macht man vorbereitungstechnisch vor allem sich Gedanken über die Eröffnung, also mit welchen Zügen man die Partie startet. Aber natürlich kann man das auch an den Spielstil der Gegner anpassen. Also man guckt sich an, ist mein Gegner eher aktiv? Ist mein Gegner besonders gut in Endspielen? Und ja, danach kann man dann entscheiden, welche Variante man vielleicht am liebsten aufs Brett haben möchte. Und da wiederholt man dann seine Züge vor der Partie.
Gerade was die Eröffnung angeht, ist da nicht irgendwie schon alles gespielt? Wie kann man da den Gegner überraschen?
Also erstmal ist, glaube ich, bei weitem noch nicht alles gespielt, aber man muss natürlich, je weiter die Entwicklung im Schach geht, immer kreativer werden, um neue Dinge zu finden, weil ja, mit der Zeit werden natürlich auch mehr Eröffnungen gespielt. Aber am Ende ist ja auch die Sache, man muss sich das auch alles merken. Das heißt, da hat man durchaus Potenzial, auch die Gegner zu überraschen.
Du hast gesagt, du bist Großmeisterin, da geht es um Frauen, es gibt aber auch Männer. Ich hatte eigentlich gedacht, Frauen und Männer, was Schach angeht, sind da relativ gleich. Da gibt es Unterschiede. Warum?
Das ist auch eine sehr komplizierte Frage und also die Antwort ist, soweit ich weiß, auch wissenschaftlich jetzt nicht besonders klar. Also erstmal spielen deutlich mehr Männer Schach als Frauen. Das ist natürlich in jedem Fall ein Vorteil. Und wenn man sich die Weltrangliste anschaut, dann ist es einfach so, dass momentan, ich weiß nicht, ob null oder eine Frau in den Top 100 der Welt ist. Und das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Also das war eher schon immer so von der Quote. Und ja, deswegen wurden auch zum Beispiel diese extra Frauentitel eingeführt. Deswegen gibt es Frauenturniere in der Hoffnung, dass ja zum Beispiel mehr Frauen zum Schach finden und ja, dass sich dann vielleicht diese Lücke auch schließt.
Macht das für dich einen Unterschied, ob ein Mann gegenüber sitzt oder eine Frau?
Nein, das erstmal gar nicht. Also es gibt eben bei den Männern potenziell noch stärkere Gegner, aber an sich ist mir völlig egal, wer da sitzt.
Du bist auch Schachtrainerin. Was trainiert man? Auch da wieder im Vergleich zu anderen Sportarten, da gibt es Konditionstraining, da gibt es Krafttraining. Wie ist es beim Schach?
Ja, beim Schach kann man auch die verschiedenen Partiephasen trainieren. Also natürlich zum einen Eröffnungen, das hatten wir schon. Man kann auch Endspiele trainieren und im Mittelspiel, wie man Ideen findet, wie man eben auf die besten Züge kommt, wie man Varianten berechnet. Das muss man alles auch üben, weil das kann man nicht automatisch. Und das wird natürlich auch besser, wenn man das regelmäßig macht, auch außerhalb der Partie.
Und mental, wie kann man sich da vorbereiten? Gibt es da irgendwelche Tricks? Weil du weißt ja nicht unbedingt zwingend, wie lange so ein Schachduell dauert, oder?
Ja, das, also wie lange die Partie dauert, ist völlig unklar. Ich sag mal, je höher das Niveau, desto weniger ganz kurze Partien gibt es, weil einfach die Fehler nicht so groß sind. Ja, und man häufig eher kleine Vorteile ansammeln muss. Also die meisten Partien dauern schon um die 4 Stunden, manchmal eben 5, 6. Das kommt auch ein bisschen auf die Zeitkontrolle an. Ja, das ist, glaube ich, etwas, dazu muss man einfach bereit sein. Also man sollte nicht erwarten, dass man an dem Tag irgendwie eine kurze Partie spielt. Das ist meistens der falsche Ansatz. Und ja, ansonsten, also für mich ist es am besten einfach nur daran zu denken, dass man gute Züge spielen will, ohne groß darüber nachzudenken, wer sitzt da, möchte ich heute unbedingt gewinnen oder reicht mir ein Remis? Das schadet meistens nur der Partie.
Was sind denn das dann für Fehler, die man da machen kann?
Ja gut, man kann natürlich, wenn man grobe Fehler macht, einfach zum Beispiel Figuren verlieren. Also wenn man zum Beispiel die Dame einstellt, dann ist die Partie häufig ja direkt vorüber, weil das die stärkste Figur ist. Und wenn der Gegner eine mehr davon hat, ist das schon ein enormer Vorteil. Aber wenn man von kleineren Fehlern spricht, kann man zum Beispiel irgendwie seine Bauernstruktur verschlechtern oder mit einem schlechten König spielen. Am Ende will man ja den König matt setzen und wenn der schwach ist, ist das schon ein Nachteil. Ja, und sowas kann sich ansammeln.
Wenn du so eine 4-, 5-, 6-stündige Partie gespielt hast, wie fühlst du dich danach, sowohl mental als auch körperlich?
Das hängt häufig sehr vom Verlauf der Partie ab und auch natürlich vom Ergebnis. Also gerade wenn man gewinnt, dann ist man zwar schon etwas erschöpft, aber man freut sich natürlich vor allem über den Gewinn und hat dann erstmal gute Laune. Gerade wenn man irgendwie eine enge Partie, die sehr lange dauert, verliert, ist es aber auch häufig umgekehrt, weil man hat so lange gekämpft und am Ende wurde man irgendwie nicht belohnt. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft, aber insgesamt, ja, lange Partien sind natürlich, also da ist man immer ein bisschen erschöpft danach, aber am nächsten Tag muss weitergehen.
Gibt es eigentlich, was Schach angeht, auch optimale Bedingungen oder ist es eigentlich völlig egal, wo du deinen Gegner schlägst?
Also was so zum Beispiel den Spielsaal angeht, gibt es natürlich gute und schlechte Bedingungen oder ja auch optimale. Es ist zum Beispiel schon recht wichtig, wie die Temperatur im Spielsaal so ist. Also wenn es viel zu warm ist, ist das natürlich unangenehm, da 5 Stunden zu sitzen. Wenn zum Beispiel die Luft sehr schlecht ist, ist das auch unangenehm, weil man sich irgendwie 5 Stunden konzentrieren muss und wenig Sauerstoff im Raum ist, ist das auch nicht schön. Das gleiche gilt aber auch, wenn es zu kalt ist, dann kann man sich auch nicht so gut konzentrieren. Also das ist eine wichtige Sache. Dann, ja, ist es auch ein bisschen unangenehm, wenn es zu eng ist. Das gibt's auch. Also wenn die Bretter sehr nah beieinander stehen, wenn vielleicht die Zuschauer direkt hinter den Spielern stehen, ist das auch immer ein bisschen unangenehm. Also da gibt's schon gute und schlechte Bedingungen, aber ja, am Ende gelten sie auch für beide Spieler.
Was macht für dich Schach aus? Du bist sehr früh als Kind zu diesem Sport gekommen. Mittlerweile machst du es beruflich. Du bist nebenbei Trainerin. Also du bist mit jemandem verheiratet, der auch ein Großmeister ist, der auch Schach spielt. Schach 24 Stunden, würde ich ja fast sagen, am Tag. Was ist da die große Leidenschaft? Was hat dich da so geflasht?
Frage, das kriege ich auch öfter zu hören. Und ich kann das gar nicht so pauschal beantworten. Ich finde einfach das Spiel super interessant und es gibt immer was Neues zu lernen. Also man kann sich immer weiter verbessern und man hat nie alles schon gesehen. Auch wenn das, glaube ich, von außen manchmal ein bisschen schwer verständlich ist, dass es eben nicht alles schon gegeben hat. Aber in jeder Partie gibt es irgendwie neue Feinheiten zu erkennen und zu lernen.
Guckst du dir eigentlich auch viel ältere Spiele an? Was weiß ich, Cup of Korčnoi war ja mal so ein Ding in den 80ern, glaube ich. Bobby Fischer, die alten. Guckst du dir das auch bewusst auch an, was die früher gespielt haben?
Ja, durchaus. Also immer eher so phasenweise. Manchmal kommen irgendwie neue Biografien raus. Das finde ich dann auch sehr interessant. Und ja, ich habe zum Beispiel von Kasparov, der hat eine Reihe veröffentlicht über alle Weltmeister, die es vor ihm gab. Und die habe ich auch studiert. Und da gab es auch sehr, sehr viele interessante Partien. Und ich finde auch also da sieht man immer wieder was Neues, weil ich habe jetzt nicht jedes WM-Match im Detail studiert. Und ja, immer wenn ich da irgendwie was Neues, Interessantes sehe, begeistert mich das auch.
Was ist da das Faszinierende, dass du dann auf einmal so eine Stellung auf dem Brett siehst und denkst, ich würde jetzt so spielen und auf einmal siehst du, dass so ein alter Hase ganz anders spielt und du bist so, boah, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Was ist das Faszinierende da?
Ja, manchmal kommen natürlich überraschende Züge aufs Brett, aber manchmal sind auch einfach also die Partien so interessant und mein Gedanke ist dann einfach so, warum habe ich die noch nie gesehen? Weil das ist so eine gute Partie und da kann man so viel draus mitnehmen und ich habe die noch nie gesehen. Wie kann das passieren? Aber es gibt eben einfach viele Partien in der Schachgeschichte und man kann am Ende nicht alles gesehen haben.
Andere Sportarten entwickeln sich, Technik, neues Material, ich weiß es nicht, da geht es um Zeitenhöhen und so weiter. Ist es beim Schach eigentlich auch so oder ist eigentlich alles genauso wie früher im Mittelalter? Da sitzen zwei und spielen einfach gegeneinander. Da gibt es ja keine Entwicklung, oder doch?
Doch schon. Also natürlich das Brett und die Figuren sind bei uns die gleichen geblieben. Also ich sag mal, seitdem es das Schach, was wir heutzutage spielen, gibt. Natürlich hat sich das Spiel früher auch vor hunderten Jahren mal weiterentwickelt. Aber die Version, die wir jetzt spielen, gibt es schon recht lange. Und was sich jetzt weiterentwickelt, ist vor allem das Lehrmaterial. Also heutzutage gibt es super viel Material im Internet. Das gab es natürlich gerade vor Internetzeiten noch nicht. Und man hat sehr schnell einen Zugriff darauf. Das war früher auch total anders. Also, ich weiß nicht, in den 70er Jahren war es gar nicht so leicht, an Partien von den Gegnern zu kommen. Da musste man teilweise irgendwie ein halbes Jahr warten, bis der nächste Informator rauskam, wo dann einfach die Partien gesammelt waren. Und heutzutage kann man das einfach mit zwei Klicks machen. Also das entwickelt sich schon weiter und natürlich entwickelt sich auch einfach das Wissen weiter. Dementsprechend spielen die stärksten Spieler heutzutage auch einfach deutlich stärker als vor 50 Jahren, weil sie viel mehr Wissen haben, was die sich damals einfach erarbeiten mussten.
Stichwort Internet. Spätestens seit Corona wissen wir, dass viel online funktioniert. Da gab es sicherlich auch Spiele, die du dann online gemacht hast. Was ist das für dich ein Unterschied im Vergleich zum herkömmlichen Spiel, wenn einer gegenüber sitzt?
Ja, tatsächlich war für mich Online-Schach immer eher so zum Spaß, zur Entspannung zu Hause. Und ja, seit der Pandemie ist das aber auch ein bisschen ernsthafter geworden. Es gibt auch inzwischen sehr hochdotierte Turniere online. Und ja, das ist ein bisschen kompliziert, weil man kann im Schach dadurch, dass die Schachcomputer heutzutage deutlich stärker sind als Menschen, sag ich mal, recht leicht betrügen, gerade online, wenn einem keiner zuschaut. Und also das ist natürlich problematisch, wenn man dann große Preisgelder ausschüttet. Dementsprechend wird natürlich versucht, dagegen zu wirken, aber am Ende wissen ja alle, so, da steht eine Kamera, da steht eine Kamera, das darf halt nicht sehen, wenn ich irgendwie betrügen will. Deswegen, ja, gibt es da schon auch ein paar Probleme und ich bin auch nicht ganz sicher, wie man das wirklich lösen will. Ja, und am Ende will man natürlich auch keine Leute irgendwie beschuldigen, die aber gar nichts gemacht haben, sondern einfach nur einen guten Tag hatten. Und bei mir ist es auch immer noch so, also ich spiele deutlich lieber am Brett als online, weil online für mich einfach nach wie vor eigentlich eher so Spaß und Entspannung ist und der richtige Wettkampf dann am Brett stattfindet. Aber ja, das habe ich mir vielleicht einfach so angewöhnt.
Wie sehr spielt da die Psychologie eine Rolle, so ein Pokerface, so in die Augen zu gucken, versuchen, dem anderen zu lesen, was der da jetzt gerade vorhat, oder spielt das gar keine Rolle, weil du die ganze Zeit nur aufs Brett guckst?
Also man guckt natürlich auch den Gegner manchmal an, aber ich würde sagen, es spielt keine so große Rolle, was für Gesichtsausdrücke man sieht, weil Gesichtsausdrücke können auch sehr verschiedene Dinge bedeuten, ja. Also wenn jemand irgendwie überrascht aussieht oder verärgert, kann das sein, dass irgendwie verärgert über den eigenen Zug oder über irgendwas anderes. Da ja, interpretiere ich normalerweise nicht so viel rein. Und ja, also ich gucke meine Gegner jetzt auch nicht so häufig an, sondern ich gucke schon meistens aufs Brett. Und ich glaube, dass da gerade auf hohem Niveau irgendwelche Grimassen keinen großen Einfluss haben.
Hast du eigentlich zu Hause auch ein besonderes Brett mit besonderen Figuren? Hast du 3, 4, 5, 6 Bretter oder hast du ein Lieblingsbrett? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben hier zu Hause gar nicht so viele Bretter. Also wir haben ein großes Holzbrett, auf dem man eben ganz gut arbeiten kann, und so ein Plastikbrett, was man zusammenklappen kann und eben gut auf Reisen mitnehmen. Aber ja, ich habe bei meiner Familie noch ein paar besondere Bretter. Also ich habe eins aus Marmor, eins aus Glas. Ja, mein Opa hat mir da häufiger mal was von Reisen mitgebracht. Die sind schön anzusehen, aber meistens schlecht zu nutzen.
Guckst du da nicht auch, wenn du dann unterwegs bist weltweit, mal ab und zu, was gibt es denn hier für Möglichkeiten, was ich mit nach Hause nehmen kann als Souvenir?
Tatsächlich nicht so. Also ich stelle mir ungern die Regale voll. Ich nehme als Souvenirs meistens höchstens irgendwelche Kühlschrankmagneten mit.
Bei uns genauso. Wenn wir mal sportlich, im September gab es die Schacholympiade in Budapest. Da wollen wir doch gerne dein Fazit hören. Ich war, glaube ich, ich habe eben so ein bisschen gelesen, alle nicht so glücklich mit dem Abschneiden.
Ja, also die Schacholympiade ist ein sehr, sehr großes Turnier, und da so viele Mannschaften teilnehmen, ist es häufig besonders wichtig, wie man am Ende spielt. Und wir haben die letzten beiden Matches verloren und sind dann 22. geworden. Das war definitiv nicht das Ziel. Also, es war recht deutlich weit weg vom Ziel, würde ich sagen. Und das ist auch irgendwie, nachdem es 2 Runden vor Schluss eben noch ganz gut aussah, zumindest mit theoretischen Medaillenchancen, ist 22. dann natürlich, ja, einfach eine Katastrophe. Aber am Ende, es war auch nicht so katastrophal, wie das Ergebnis aussagt, würde ich sagen, weil wir haben auch in den letzten beiden Runden einfach super starke Mannschaften bekommen. Das lag aber auch daran, dass wir jetzt davor im Turnier hauptsächlich schwächere Mannschaften hatten. Dementsprechend, ja, wir waren nicht zufrieden. Es hat auch nur eine Spielerin im Team, ja, überperformt. Also man kann ja an der Elo immer ganz gut messen, so wer hat eben seine Spielstärke aufs Brett gebracht und wer nicht. Und wenn es nur eine tut, dann kann es am Ende nicht zu einem tollen Ergebnis reichen.
Da frage ich mich doch gleich wieder, was macht es denn dann so aus, dass ein anderer so viel besser ist? Und es gibt natürlich auch Tagesformen wie bei jedem Sport, aber auch da, wenn du sagst, Top 100, wenn du dann gegen einen spielst, der Top 10 ist, warum ist der besser?
Normalerweise sind die in allen Phasen der Partien besser, also wenn sie deutlich besser sind. Sie kennen sich besser in den Eröffnungen aus, sie können besser rechnen, sie ja, kennen Endspiele besser, sie finden bessere Pläne im Mittelspiel, also sie können einfach alles, jeden Aspekt des Spiels besser. Und natürlich, wenn der Unterschied kleiner wird, dann sind es manchmal auch wirklich nur Feinheiten. Also vielleicht der eine kennt die Eröffnung besser, der andere rechnet viel besser. Aber also wenn der Unterschied groß ist, dann können die normalerweise einfach alles besser.
Wie ist es eigentlich mit Blitzschach? Machst du das auch oft?
Also ich glaube, so mitteloft. Es gibt schon Leute,
Mittelhoff.
die machen das deutlich öfter als ich, aber es gibt auch eine Menge Leute, die machen es deutlich weniger als ich. Ja, also es gibt nicht so viele Blitz- und Schnellschachturniere wie zum Beispiel klassische Schach. Also zumindest bei Blitzturnieren, wenn die nur einen Tag gehen, dann lohnt sich ja häufig die Anreise nicht so sehr. Also müsste das ja dann schon eher in der Nähe sein. Deshalb spiele ich das schon vor allem online. Aber ich spiele jetzt Ende des Jahres zum Beispiel die Blitz- und Schnellschach-Weltmeisterschaft. Also ja, das ab und zu spiele ich das schon mal.
Wo musst du da hin? Wo ist die?
In New York.
Fein. Wie sind da die Regeln? Wie ist da das Zeitlimit?
Im Blitzschach hat man 3 Minuten für die ganze Partie und bekommt 2 Sekunden pro Zug dazu. Das dient vor allem dazu, dass man eben Zeit hat, die Züge auszuführen, weil es dauert ja physisch einfach ein bisschen. Und damit man dann nicht irgendwie in gewonnenen Stellungen auf Zeit verliert oder damit irgendwelches großes Chaos auf dem Brett ausbricht.
Es ist ein ganz anderer Stress als ein herkömmliches Schachspiel, richtig?
Tatsächlich ja. Also ich muss sagen, dass wenn man zum Beispiel die gleiche Zeit spielt, also 5 Stunden Blitzschach oder 5 Stunden eine lange Partie, dann ist 5 Stunden Blitzschach natürlich viel, viel anstrengender, weil man einfach die ganze Zeit so auf Spannung ist und eben ganz konzentriert sein muss. Im normalen, also im langen Schach kann man sich ab und zu mal Pausen für den Kopf gönnen. Also wenn der Gegner gerade lange überlegt oder wenn vielleicht in der Stellung nicht so viel los ist, aber wenn eben jede Partie irgendwie 10 Minuten dauert und man das 5 Stunden am Stück macht, ist das viel, viel anstrengender.
Was es auch noch gibt, eine Schachbundesliga. Da bist du auch aktiv.
Genau, ich spiele in der Frauenbundesliga für Baden-Baden. Wir spielen immer, also nicht jedes Wochenende, aber unsere Spiele sind immer an Wochenenden. Das sind normalerweise 2 Spiele, also Samstag und Sonntag. Und das findet meistens so von circa Oktober, beziehungsweise dieses Jahr von November bis irgendwann im Frühling statt. Letztes Jahr war es bis Juni. Dieses Jahr geht's, oder 2025 geht's, glaube ich, nur bis April. Aber genau, da sind dann einfach 5, 6 Wochenenden übers Jahr verteilt. Und da wird dann auch ein deutscher Meister ausgespielt.
Wo spielt ihr da und sind Besucher erlaubt?
Das kommt also auf den Spielort an. Es spielen immer 4 Mannschaften an einem Ort. Unser erstes Wochenende findet, glaube ich, in Haxheide statt. Zuschauer sind grundsätzlich erlaubt. Bei den meisten Events sind, also können sie auch kostenlos rein. Das kann man normalerweise auf den Webseiten der Vereine herausfinden. Und ja, zum Beispiel in Baden-Baden spielen wir immer in der Lichtenthaler Allee. Da sind Zuschauer auch erlaubt und können auch kostenlos rein. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn da ab und zu mal jemand vorbeischaut. Ansonsten gibt es auch meistens eine Live-Übertragung. Das hängt tatsächlich bei den Frauen auch noch vom Verein ab. In der, ja, normalen Bundesliga ist es Pflicht.
Wenn die Zuschauer kommen, die müssen aber schön ruhig sein, ne? Ihr wollt ja nicht abgelenkt werden, richtig?
Genau, die müssen ruhig sein, aber wenn wir fertig sind, dann können sie uns natürlich auch ansprechen, nur möglichst nicht im Spielsaal, sondern irgendwie davor.
Was glaubst du, wie ist die Wertschätzung des Schachsports in Deutschland?
Ich denke, es könnte besser sein. Ich glaube, es ist besser geworden über die letzten Jahre, aber es könnte noch besser sein. Ich muss aber auch sagen, dass ich glaube, dass das nicht nur beim Schach ein bisschen besser sein könnte, sondern in den meisten Sportarten. Also ich glaube, der Status des Sports ist in Deutschland schon recht niedrig geworden und dementsprechend ist es für Sportler natürlich auch schwierig, sich da eine Karriere aufzubauen. Also die nicht darauf aufbaut, dass man nebenbei eben noch einen Vollzeit- oder meinetwegen auch Teilzeitjob hat, sondern dass man sich nur auf den Sport konzentrieren kann. Im Schach ist das auch sehr schwierig, also fast unmöglich auf Dauer, aber ja, es gibt Wege und ja, ich würde mir wünschen, dass das Schach vielleicht ein bisschen auch noch interessanter für die breite Masse wird, aber ich glaube, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg.
Was kann man denn da machen, um es populärer zu machen?
Also gerade in den letzten Jahren gibt es schon eine ganze Menge Leute, die, denke ich, neues Interesse am Schach zeigen, dadurch, dass es viel bei Twitch gestreamt wird. Es gibt inzwischen auch recht viele YouTube-Kanäle. Da passiert schon viel und ich glaube, da kommen eben vor allem so die jüngere Generation dazu. Im Schach muss man sagen, dass tatsächlich, ich glaube, fast die Hälfte unserer Mitglieder so 60 plus sind. Das ist natürlich schon, also ja, demografisch vielleicht nicht optimal, nichts gegen die Leute. Aber wenn wir, also wir verlieren, glaube ich, sehr viele Leute so ab dem Studiumalter und dann, ja, wenn sie ins Arbeitsleben eintreten und wenn sie dann wieder in die Rente kommen oder so, dann kommen sie häufig auch noch zurück oder spielen dann wieder aktiver. Aber gerade die Studierenden und gerade frisch Arbeitenden oder vielleicht auch die Leute, die eine Familie gründen, die ja, bleiben dem Schach dann häufig eher fern. Und da wäre es natürlich gut, wenn wir ja, es schaffen, irgendwie Angebote zu bieten, die auch für solche Leute dann passend sind und die dafür sorgen, dass die beim Schach bleiben und zumindest ab und zu mal auftauchen.
Ich habe selber lange Schach gespielt, aber der Ruf ist ja immer noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, bieder. Was kann man denn machen, damit es sexier wird? Ich glaube, es gibt auch noch Schulschach, sage ich, ich weiß es gar nicht, gibt es das immer noch, hoffentlich an vielen, vielen Schulen.
Ja, also es gibt's an Schulen, ich weiß jetzt nicht an wie vielen, also ich meine, ich habe es ja auch in einer AG gelernt und ich weiß es, aber ich glaube, es kommt auch immer sehr auf die Städte an, wahrscheinlich auch auf die Schulen an sich, wollen die sowas. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Sache, weil jetzt mal abgesehen vom Leistungssport ist Schach natürlich auch für die Entwicklung von Kindern sehr, sehr gut. Dementsprechend kann das auf keinen Fall schaden, wenn sich da mehr Kinder mit auseinandersetzen. Und gerade in dieser heutigen schnelllebigen Zeit ist es, glaube ich, auch gut, wenn man ihnen beibringt, wie das ist, wenn man sich eine Weile konzentrieren muss. Also das wäre auf jeden Fall super, wenn das auch noch mehr angeboten wird, also dass da jeder die Chance hat, Schach zu lernen und sich damit zu beschäftigen. Und ansonsten ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man so ein bisschen dieses Bild wegkriegt, dass Schach irgendwie nur für alte Männer ist. Weil das ist es nicht. Schach ist für jeden. Und ich glaube, das wird auch besser heutzutage, also auch durch die sozialen Medien, weil man einfach viel mehr Leute sieht, die eben keine alten Männer sind und die trotzdem Schach spielen und das trotzdem cool finden. Aber ja, bei manchen ist es trotzdem noch im Kopf irgendwie so verankert und dann denken sie, ah, nee, da will ich lieber nicht dazugehören oder so. Aber das ist sehr schade, weil Schach ist ein tolles Spiel und ja, ich glaube auch, dass eigentlich die Schach-Community sehr cool ist.
Auf jeden Fall. Du hast es bestimmt auch schon ganz oft gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dir die Frage stellen sollte, aber ich mache es trotzdem, weil viele ja gesagt haben, auch ich, wenn ich sage, ich habe ein schönes Interview am Dienstag mit der Josephine zum Thema Schach, da sagen viele, Schach ist doch gar kein Sport. Was sagst du denen?
Also ganz ehrlich, darüber kann man auf jeden Fall streiten. Es wird vom IOC als Sport anerkannt, also haben wir da in dem Fall auf jeden Fall recht. Aber also ich kann verstehen, jeder, der das irgendwie kritisiert. Andererseits glaube ich, ist vielen auch nicht klar, wie anstrengend es ist, wenn man da stundenlang am Brett sitzt und vor allem auch, wie viel Arbeit man reinstecken muss, um das auf einem hohen Niveau zu spielen. Ob das jetzt reicht, um es als Sport zu qualifizieren, ist mir eigentlich auch mehr oder weniger egal. Also für mich ist es ein Wettkampf und das ist was für mich wichtig ist.
Du hast einen eigenen YouTube-Channel. Die kann man sich angucken. Sagst du noch, wie der genau heißt, wo ich den finde?
Genau, ihr müsst einfach nur Josefine Heinemann suchen bei YouTube, dann findet ihr den. Da gibt es eine ganz bunte Mischung. Es gibt Lehrvideos, es gibt Videos, in denen ich meine Partien vorstelle und es gibt auch Analysevideos von aktuellen Turnieren, wo ich euch die Partien der Spitzenspieler zeige. Manchmal analysiere ich auch Zuschauerpartien. Also ja, es gibt, glaube ich, für jeden was.
Dazu hast du noch eine Website, da gibt es auch einen Blog, also du lebst tatsächlich Schach. Jetzt bist du noch relativ jung, du bist Großmeisterin, du bist Trainerin. Was hast du noch vor? Wo willst du hin?
Ja, ich hoffe schon, dass ich auch in der Weltrangliste noch etwas nach oben klettern kann. Ich sag mal, die letzten Jahre stagnierte es etwas. Ist auch natürlich alles nicht so einfach, weil, also wie du gesagt hast, also ich mache zwar alles mit Schach, aber am Ende ist Schachtraining ja nicht ein YouTube-Video drehen oder so. Und das, ja, aber ich versuche weiter an mir zu arbeiten und will einfach noch besser werden, so gut wie es geht. Und ich hoffe auch, dass ich so lange wie möglich spielen kann. Also momentan kann ich mir ein Leben ohne Turniere nicht vorstellen. Vielleicht ändert sich das irgendwann, aber das werde ich dann sehen.
Dafür wünschen wir dir ganz viel Erfolg. Ich habe so viele neue Eindrücke bekommen. Ich bin jetzt Schachmatt. Ich bin platt. Danke für deine Zeit und alles Gute für die Zukunft.
Gerne und danke für das Interview.